das Gefühl zu haben und die Überzeugung zu haben, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, egal ob ich als Frau, als Mann, als egal was lebe, vor Gott bin ich so gewollt, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine Rettung gewesen.
Neuanfang.
Wir verstehen das schon, dass der ganze christliche Glaube geht um Veränderung, um Transformation. Und eine Transformation, eine Veränderung, es braucht einen Neuanfang. Und manchmal wollen wir das nicht.
Die österliche Hoffnung ist die, dass Gott selbst sich zu dem gestellt hat, der für ihn im Diesseits gestritten hat. Deshalb geht es immer auch um einen Aufstand im Leben, um Auferstehung im Leben.
Neustart nach der Krise, wie Christen wieder auferstehen. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Malin Belo ist gerade umgezogen. Handwerker installieren eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Pfarrhauses im niedersächsischen Salzgitter.
Hallo.
Ja, wir haben Baustelle, Entschuldigung. Hallo, herzlich willkommen. Ja.
Danke.
Malin Belo ist eine Transfrau. Als Ulf geboren, kann die Pfarrerin nun seit 4 Jahren dazu stehen, dass sie sich in ihrem männlichen Körper nie wohlgefühlt hat. Fast 60 Jahre hat sie einen Teil ihrer Identität verdrängt.
Das war nicht das Gefühl, ich bin eigentlich eine Frau, sondern wirklich bei mir ist was komplett verkehrt und falsch. Also der kleine 4-jährige Ulf, das erinnere ich noch sehr gut, hat irgendwann, ich weiß nicht warum, einen Rock von meiner Mutter angezogen. Und das war wie so ein Blitzschlag. Aber meine Eltern haben mich dabei natürlich erwischt. Ich hatte ein relativ autoritäres Elternhaus und da wurde mir sehr deutlich, sehr klar gemacht, das machst du niemals wieder. Und da wusste ich, das ist was, was ganz, ganz, ganz tief vergraben sein muss.
Über das Gefühl, als Frau in einem falschen männlichen Körper zu leben, darüber konnte sie nie reden.
In der Überzeugung, dass ich vollkommen verkehrt bin, dass ich wirklich einen Makel habe und damit geht man nicht so öffentlich raus. Über weite, weite Strecken war eigentlich Gott der Einzige, der Bescheid wusste. Das Gefühl zu haben und die Überzeugung zu haben, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, egal ob ich als Frau, als Mann, als egal was lebe, vor Gott bin ich so gewollt, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine Rettung gewesen.
Erst als der Körper den Druck nicht mehr aushielt, mit Tinnitus reagierte, die Magenbeschwerden immer schlimmer wurden, ging Belo in eine psychosomatische Klinik.
Aber ich glaube, dass gerade Enttäuschungen oder auch Verzweiflungen neue Hoffnung hervorrufen. Also hier haben wir sowas wie ein Hoffnungsparadox, dass gerade Krisenzeiten auch Hoffnungszeiten sind.
Das sagt der Heidelberger Altphilologe Jonas Gretlein, der gerade ein Buch über die Geschichte der Hoffnung geschrieben hat.
Hoffnung ist sicherlich ganz wichtig in allen Lebenskrisen. Das ist die Aussicht darauf, dass die Situation, die man als schwierig, die man als belastend empfindet, sich ändert. Dann gibt Hoffnung den Menschen auch Kraft.
Hoffnung ist die Grundkategorie des christlichen Glaubens,
betont Heike Sprinkhardt, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Diese Hoffnung habe sehr viel mit Ostern zu tun.
Es gibt den alten, sehr schönen Satz, dass Ostern der Aufstand des Lebens gegen den Tod ist. Und für mich ist schon sehr klar, ich lebe von Ostern her, von der Hoffnung darauf, dass und der Verheißung, dass Tod und Gewalt nicht das Ende sind. Und das bedeutet auch was für mein Leben hier und heute. Das bedeutet, dass Gott sich sehr klar positioniert gegen Tod und Zerstörung. Und das bedeutet für mich, dass ich mich hier auch dafür einsetze, dass Menschen nicht Gewalterfahrung ausgesetzt sind und dass die Mächte des Todes eingedämmt werden.
Vielleicht auch eine Art Hoffnungsparadox, in dem Christinnen und Christen 3 Tage nach dem Kreuzestod Jesu seine Auferstehung feiern.
Die Hoffnungsfreude, die Christinnen und Christen ausmacht, die hat was damit zu tun, dass sie um beides weiß, dass sie nicht einfach nur aus so einem Bild lebt, es wird immer alles irgendwie besser und das wäre ja nun überhaupt nicht realistisch. Und gerade an Ostern kommt ja beides zusammen. An Ostern kommt zusammen die Erfahrung, dass sich am Kreuz Christi die Mächte und Gewalten dieser Welt verbündet haben, um den Gottessohn ans Kreuz zu bringen und zugleich die Kraft Gottes und die Verheißung, dass das nicht das letzte Wort ist.
Die Bischöfin spricht von der Verheißung. Wissenschaftler wie Jonas Gretlein würden eher sagen, dass sich Hoffnung in Zuversicht verwandeln kann.
Zuversicht und Hoffnung sind nicht identisch. Wer hofft, ist sich nicht sicher, dass das, was er sich wünscht, auch eintritt. Also Hoffnung richtet sich immer auf etwas Unverfügbares, auf etwas, was man aus der eigenen Kraft nicht herbeizwingen kann. Zuversicht geht dagegen einher mit einer Gewissheit. Man hält es für sehr wahrscheinlich, dass das Gute auch kommt.
Ulf Belo hat sich in der psychosomatischen Klinik als Transfrau geoutet. Aus Verzweiflung wird bei ihm Hoffnung, aus Hoffnung Zuversicht. Belo wagt einen Neuanfang und erzählt seiner Frau von seinem Transsein. Andrea Belo lässt sich auf eine ganz neue Beziehung ein.
Also es hat sich ganz viel verändert dann. Erstmal, das Erste war wirklich, dass so eine Ehrlichkeit und so eine Offenheit und eine ganz neue Nähe da war. Und dass es viele Gespräche einfach gab. Ich hatte so das Gefühl, es gibt ganz viel nachzuholen jetzt, im Rückblick zu verstehen. Einfach auch nochmal einfach versuchen hinzuspüren. Ich weiß ganz genau, dass ich nie empfinden kann, was es bedeutet, eine Transfrau zu sein. Sich damit auseinanderzusetzen und emotional, aber genauso auch zu verstehen und zu begreifen, warum hat es jahrzehntelang dieses schlechte Geheimnis gegeben.
Marlen Belo vollzieht den Bruch mit dem alten Leben. Sie wagt den Neubeginn und outet sich. Zuerst in der Familie, dann im Freundes- und Bekanntenkreis.
Es war schon eine Angst da. Also ich bin von Herzen gerne Pfarrerin und damals Pfarrer. Die Angst da, kann ich eigentlich weiter Pfarrerin, Pfarrer sein, wenn das rauskommt? Oder sagt unsere Landeskirche, nee, das können wir nicht, was denken da die Menschen? Das war eine Sorge. Die Sorge hatte ich nie in Richtung auf unseren Gott. Der war für mich immer ohne Zweifel einer, der mich und auch einen jeden anderen Menschen so annimmt, wie er ist.
Aber wie würde Gottes Bodenpersonal, wie würde der Kirchenvorstand reagieren?
Die haben mir einen Strauß Blumen geschenkt, haben gratuliert zu dem Schritt und das war wirklich schön, zum Tränen vergießen schön war das.
Auch der Bischof der Braunschweigischen Landeskirche akzeptierte die Transition von Pfarrer Ulf zu Pfarrerin Marlen Belo. Und in Salzgitterbad war es nicht mehr zu übersehen, dass nun eine Frau die Gemeinde leitete.
Es gab eine Haartransplantation, und es war die Hormoneneinnahme, die dann begonnen hat. Und das hat auch manches auch verändert, so im Gesicht und im Körper. Bartentfernung ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, aber ebenso ganz viel, auch therapeutische Begleitung.
Zur Personenstandsänderung mit zwei psychologischen Gutachten kam dann vor 2 Jahren auch die geschlechtsangleichende Operation. Für Marlens Frau Andrea Belo war dieser Prozess sehr herausfordernd.
Ich weiß, ich lebe mit einer Frau zusammen und ich bin nicht lesbisch und trotzdem liebe ich diese Frau. Und das heißt, sexuell einfach gesehen, heißt das auch, dass wir da Neuland probieren. Das heißt ja nicht, dass deshalb Sexualität nicht geht. Aber sie muss neu für uns entdeckt oder erfunden werden dann. Weil eben eine Partnerschaft besteht nicht nur aus Sexualität, aber ohne Sexualität fehlt ja auch was Wichtiges. Und das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich würde nicht weiter eigentlich eher auf Männer stehen. Aber ich stehe auf Marlen.
Marlen Belo hat mit einem großen Teil ihres alten Lebens abgeschlossen und sich für einen Neustart entschieden. Auf ihrem neuen Weg hat sie fast nur positive Erfahrungen gesammelt.
Das fühlt sich einfach richtig an. Ohne falsch und ohne Geheimnis. Einfach gut. Also ein Kennzeichen ist ja, ich spiele auch Querflöte und unsere Querflötenlehrerin, die hat mir früher immer gesagt, lass doch deine Finger einfach mal machen, du musst nicht jeden Finger einzeln kontrollieren. Das war aber meine normale Lebenssituation, ich muss alles kontrollieren, damit hier nichts rauskommt. Und inzwischen sagt sie manchmal, na endlich lässt du deine Finger mal alleine machen, da ist so eine andere Lockerheit. Die Dinge können auch einfach mal so laufen. Und dann sieht man, was passiert.
Auch Miriam Höller musste in ihrem Leben ganz neu beginnen. Für sie steht schon als Kind fest, sie möchte einmal als Stuntfrau arbeiten, in Actionfilmen mitwirken, durch die Luft fliegen. und sie setzt ihren Traum um.
Ich war als Stuntfrau dann irgendwann auf Feuer- und Höhenstürze spezialisiert. Das heißt, wenn Sie einen Actionfilm schauen, wo jemand auf einem Dach beispielsweise steht, erschossen wird, das Haus explodiert und der Mensch fällt dann brennend von diesem Haus, das wäre dann ich.
Die heute 37-jährige Frau, schlank, groß, blonde Haare, gehörte zu den Besten ihrer Profession. Sie gründete ein eigenes Stunt-Unternehmen. Zu ihrem beruflichen Erfolg kommt das private Glück. Seit 2010 ist sie mit dem österreichischen Kunstflugpiloten Hannes Eich zusammen. Der steuert auch den Helikopter bei einem Fotoshooting im Juli 2016. Miriam hängt an den Kufen des Hubschraubers und präsentiert spektakulär vor den Kulissen der Alpen neue Designermode. In Szene gesetzt mit High Heels, die mit doppelseitigem Klebeband an den Fußsohlen fixiert sind. Immer wieder fordert die Fotografin sie auf, noch einen Flug zu machen, sich abermals kühn unter die Kufen zu hängen, aus 2 Metern abzuspringen und dann auf einer Plattform im Wasser zu landen.
Wir kennen dann unsere Grenzen und wir wissen, hier ist jetzt Schluss, aber trotzdem wollen wir dem Kunden gefallen, wir wollen leistungsstark nach außen wirken. Ein Nein wird oft auch als Schwäche gesehen und so war es bei mir an diesem Tag auch. Also ich hätte wirklich einfach meine Grenzen einhalten müssen, habe mich immer weiter gepusht über meine Grenzen hinaus, hätte Nein sagen müssen, habe es nicht getan und so kam es dann zu diesem Unfall.
In ihrem Buch beschreibt Miriam Höller die Situation so.
In meinem verbissenen Ehrgeiz, das perfekte Bild zu produzieren, springe ich mit etwas mehr Schwung ab als zuvor. Ein bisschen kraftvoller, ein bisschen weiter. Ich habe es übertrieben. Zu viel Aufprallenergie, um sie mit meinen Knien und der Hüfte abzufangen. Die festgeklebten High Heels fixieren meine Füße gnadenlos, als der Einschlag seine Kraft entfaltet. Ich spüre regelrecht, wie Schien- und Wadenbeine in Richtung der Schuhe gerammt werden. Ich höre mich schreien, die Schmerzen sind brutal.
Also ich saß dann wirklich am Boden nach diesem missglückten Stunt, habe sofort gesehen, dass beide Füße anschwellen, blau werden, was für mich ein ganz klares Zeichen davon war, dass die Füße gebrochen sind. Wie kompliziert und schwer die Füße damals gebrochen waren, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
5 Ärzte untersuchen sie später und prophezeiten ihr, sie können nie wieder richtig gehen.
Das Gute war ja, dass ich etwas zu kämpfen hatte. Also ich wusste, es ist etwas kaputt gegangen, aber ich wusste auch, das gilt es jetzt wieder zurückzuholen. Und jetzt kann ich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und dadurch, dass ich nun mal ein sehr kämpferischer Mensch bin, war für mich auch ganz klar, ich werde alles dafür tun, um wieder gesund zu werden und auch wieder als Stuntfrau arbeiten zu können. Das macht mein Leben auch aus. Das ist meine Identität, Stuntfrau zu sein.
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Schicksalsschläge und Lebensbrüche, weiß Annette Daniela Hausmann. Sie ist Psychologin und als Theologin Juniorprofessorin für praktische Theologie an der Uni Heidelberg. Was Menschen in Krisen Kraft gibt und nach vorne blicken lässt, hänge von vielen Faktoren ab.
Was bin ich eigentlich für ein Mensch und was prägt mein Leben bisher? Welche Stärkungen habe ich auf diesem Lebensweg auch erfahren? Also ich habe manchmal den Eindruck, es wird immer ganz viel auf Individualität an der Stelle auch geschaut. Und da entsteht oft der Eindruck, als sei das so etwas, was man hat oder auch nicht hat, so eine Kraft. Ne? Und ich glaube aber, dass ganz vieles schon prägt, wie wir mit solchen Erfahrungen umgehen.
Wie ein Mensch in einer Krise reagiert, werde oft sehr früh angelegt.
Was trauen wir Kindern zu? Was können die in neuen Situationen an Bestärkung auch erfahren? Und darüber formt sich letztlich ja so etwas wie eine innere Überzeugung, so ein Grundvertrauen in die Welt. Ich kann mit dem, was ich mitbekommen habe auf meinem Lebensweg, auch schwierige Situationen überstehen.
Das kann Miriam Höller bestätigen. Ihre Eltern haben ihr viele Freiheiten gelassen, sich selbst auszuprobieren, haben sie gestärkt in ihren Wünschen. Doch nur wenige Wochen nach dem Unfall der nächste Schicksalsschlag. Ihr Lebensgefährte Hannes Eich stürzt mit seinem Helikopter ab und stirbt.
Das war dann schlussendlich für mich der Boden, der mir unter den Füßen weggerissen wurde. Wenn eine Krankheit in unser Leben kommt, dann können wir für etwas kämpfen. Aber der Tod ist etwas Endliches und die Menschen kommen nicht mehr zurück. Und das war für mich als als Mensch, der gerne Grenzen überschreitet, der immer wieder zeigt, und es geht doch, obwohl die Menschen glauben, es geht nicht. Eine sehr, sehr große Herausforderung, den Tod akzeptieren zu müssen.
Miriam Höller fällt in ein tiefes, dunkles Loch. Wochenlang ist sie völlig apathisch, hat Suizidgedanken. Miriam Höller hat lange gebraucht, um aus diesem Tal, aus dieser Lebenskrise herauszukommen und einen Neuanfang zu wagen. Geholfen hat ihr damals die Unterstützung durch ihre Familie und die Zuversicht, dass das Leiden einen Sinn ergeben müsse.
Woran ich mich festgehalten habe, einfach zu sagen, Miriam, vertraue dem Prozess des Lebens. Es wird für etwas gut sein, denn Schmerz, durch den du heute gehst, wird deine Stärke morgen sein.
Miriam Höller hat aus ihrer Leidensgeschichte ihre eigene Lebensphilosophie entwickelt.
Es ist gut so, was mir passiert ist, weil ich heute auf das schaue, was mir passiert ist und mich auch sehe als eine sehr souveräne und kraftvolle, in mir ruhende Miriam, die aus dem Schmerz entstanden ist. Ich glaube, dass das Leben ist. Das sind die entscheidenden Momente, in denen du wächst, in denen du verstehst, in denen du stärker wirst.
Heute arbeitet Miriam Höller als Keynote-Speakerin für Resilienz, Mut und Veränderungsbereitschaft. Sie spricht auf Kongressen und vor Unternehmern. Ihr Credo: positive Gedanken können das Leben verändern.
Ich bin mein eigener Schöpfer. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Die grundsätzliche Einstellung im Leben, wie du Herausforderungen begegnest, das sind Entscheidungen, die du ganz alleine für dich triffst.
Der Freiburger katholische Theologe Magnus Stried betrachtet ein positives Denken, mit dem man sich quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, kritisch.
Zunächst einmal dürften die Möglichkeiten, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen, sehr begrenzt sein. Zunächst einmal zählt die Solidarität unter Menschen, das soziale Miteinander. Wer völlig vereinzelt lebt, hat an der Stelle eine Schwierigkeit. Aber ich würde schon sagen, die große Vision, dass da noch einer ist, der das menschliche Leben umfangen hat und treu bleibt, kann dem Leben auch nochmals einen Zuspruch verleihen, den es aus sich selbst heraus nicht leisten kann.
Miriam Höller ist katholisch erzogen worden, auch wenn sie den Glauben an Gott eher ersetzt hat durch den Glauben an sich selbst.
Für mich ist es völlig egal, ob die Menschen an Buddha, Allah, Gott oder eine höhere Macht glauben oder an sich selbst. Ich glaube, es ist einfach nur sehr wichtig, dass wir an etwas glauben. Ich glaube an mich, ich glaube daran, wenn ich positiv denke, dass ich gute Entscheidungen treffen kann und mein Leben gestalten kann. Ich glaube an etwas, also ich bin von etwas überzeugt, hat eine wahnsinnige Kraft und deswegen ist der Glaube sehr, sehr wichtig.
Für Magnus Stried gibt es allerdings schon einen entscheidenden Unterschied, ob man nur an sich selbst glaubt oder ob es da noch etwas anderes gibt.
Wer christlich glaubt, hat jedenfalls den großen Vorteil, dass das Vergangene nicht das letzte Wort über den Menschen ist. Und wie nichtgläubige Menschen mit dem Vergangenen umgehen, das ist halt die große Frage. Und das betrifft sowohl die eigene Biografie, aber eben auch den Blick auf die Geschichte. Wenn kein Gott existieren sollte, dann werden die Toten tot bleiben. Und sich dem zu stellen, hat dann auch einen Aspekt von Gnadenlosigkeit, weil man sozusagen definitiv sagen wird, wer einmal gestorben ist in der Geschichte, wird tot bleiben. Und das löst eine Grundmelancholie aus, wenn man sich dem nicht wirklich stellt.
Stefan Lackis steht in seinem Pfarrbüro der Pforzheimer Christuskirche. An der Wand hängen einige Urkunden von ihm.
Ich finde es immer ein bisschen peinlich, aber ja, hier sieht man eine ganze Reihe von Urkunden. Einige aus Australien, einige aus Deutschland, einige aus Taiwan.
Der 51-Jährige ist jemand, der sich mit Neuanfängen gut auskennt. Der Mann mit der hohen Stirn, den kurzen grauen Haaren und dem schwarz-grauen Vollbart stammt ursprünglich aus dem Libanon. Doch wegen des dortigen Bürgerkriegs wanderte seine Familie nach Australien aus, als er 2 Jahre alt war. Aber dort in der Nähe von Melbourne erfährt schon der kleine Steven Ausgrenzung.
Schon als Kleinkind musste ich lernen, dass ich ein sogenannter Wog bin. Also Wog ist ein altes britisches Wort und es heißt etwas wie so Bakterien oder Infekt. Und so wurden wir damals genannt und auch so behandelt, also als ob wir Ausländer ein Infekt, eine Krankheit in der Gesellschaft waren. Und es ist nicht immer sehr einfach, wenn man von außen da reinkommt.
Auch als Jugendlicher spürt er diese Ausgrenzung. Daraus zieht er nach dem Schulabschluss die Konsequenz.
Also wenn ich in meinem eigenen Land als Ausländer behandelt wird, wieso nicht dann in die ganze Welt reisen und woanders leben, wo ich auch als Ausländer behandelt werde? Also.
Zum Beispiel in Deutschland. In Heidelberg studiert er evangelische Theologie. Nicht in der Uni, aber jenseits der Hochschule wird er wieder stigmatisiert.
Zum Beispiel auf der Straße oder allgemein so in der Stadt war ich oft als Ausländer gesehen. Komischerweise haben viele gedacht, ich bin Türke.
Nach dem Studium und der Promotion wagen er, seine australische Frau und die beiden in Deutschland geborenen Söhne einen Neuanfang. Eher zufällig landen sie in Taiwan. Um in die neue Kultur eintauchen zu können, lernt er zuerst die Sprache, Mandarin.
Wir müssten einfach ganz früh, ganz schnell die kulturellen Regeln sozusagen lernen. Aber es gibt auch ein großes Gefühl von Gnade da. Als Theologen sagen wir immer, wir stecken immer in dieser Spannung zwischen Gesetz und Gnade. Und da haben wir in Taiwan immer bemerkt, ja, es gibt viel Gnade da, es gibt viel Offenheit für Fehler, es gibt viele Möglichkeiten zu lernen.
14 Jahre bleiben die Luckys in Taiwan, dann ziehen sie weiter.
Wir verstehen das schon von einer theologischen Perspektive. Wir verstehen das schon, dass der ganze christliche Glaube geht um Veränderung. Und eine Transformation, eine Veränderung, es braucht einen Neuanfang. Und manchmal wollen wir das nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ziemlich zufrieden, wo ich bin. Und ich merke das bei mir, dass manchmal das ist ein bisschen gefährlich. Aber sich aufzumachen für etwas Neues, das hat auch ein Risiko. Und man weiß nicht immer, ob man bereit ist, das zu tun.
Er hat das Gefühl, die Veränderungen kommen nicht allein aus eigenem Impuls.
So himmlische Hand, der göttliche Hand, der mich geleitet hat. Aber oft denke ich mehr, das ist der göttliche Fuß, der mich in den Hintern tritt und sagt, nee, geht weiter jetzt. Jetzt gibt es etwas Neues zu entdecken und man braucht ein bisschen Mut, um dieser Führung Gottes dann zu folgen.
Stephen Luckys landete auf seinem Weg, etwas Neues zu entdecken, vor 5 Jahren in der Badischen Landeskirche. Nach einem etwas verkürzten Ausbildungsprogramm ist er nun Pfarrer in der Gemeinde an der Christuskirche in Pforzheim. Stephen Luckys lernt von seiner Gemeinde, aber er hofft, dass die Gemeinde auch von seinen Erfahrungen profitieren kann.
Es war für mich schockierend, als ich in der Gemeinde hier kam und sah, dass einige Leute kommen in die Kirche alleine, die sitzen alleine im Gottesdienst und gehen alleine nach Hause, ohne mit jemandem zu sprechen. Das fand ich wirklich schockierend, dass sowas geschieht und dass es keine große Bewegung gab, um das zu überwinden.
Er habe dann eine Freundlichkeitsoffensive gestartet. Nach dem Gottesdienst gibt es nun regelmäßig ein Kirchencafé und es werden in der Gemeinde nun mehr Feste gefeiert.
Also ich komme aus einem Kontext, wo ich Kirche eher als strukturierte Solidarität verstehe. Also wir sind da in Gemeinden unterwegs, weil wir da füreinander sind. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn ich merke, dass Leute versuchen, ihr Glauben alleine zu leben, ohne Unterstützung von anderen, ohne Kontakt mit anderen. Ich fand es einfach ein bisschen seltsam, dass dieser gemeinschaftliche Aspekt nicht so eine große Rolle spielte.
Ich glaube, die Kraft des christlichen Glaubens ist, dass er ja nicht nur einfach mein persönlicher Glaube ist, sondern es die Gemeinschaft der Hoffenden gibt,
sagt Heike Sprenkhardt, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Und wenn ich in einer Krisensituation erlebe, dass ich zum Beispiel mit anderen Gottesdienst feiere, den wir ja nicht umsonst am Sonntag feiern, immer am Tag der Auferstehung Jesu, also jeder Sonntag ist ein neuer Anfang, und andere singen und beten mit mir. Also zu erleben und getragen zu werden davon, dass es diese Gemeinschaft gibt von Menschen, die die Hoffnung weitertragen und damit für mich zu Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung werden. Das verändert was.
Die Kraft der Gemeinschaft erweist sich nicht nur in Krisensituationen, sondern auch in feierlichen Momenten wie zu Ostern. Ein Fest, das auf das Jenseits verweist und doch ganz auf das Hier und Jetzt zielt. Darin sind sich der Protestant Stephen Luckes und der Katholik Magnus Stried einig.
Das ist das wunderbare Aspekt an Ostern. Natürlich sagen wir immer, dass am Ostern sehen wir, dass Tod nicht das letzte Wort hat. Also es gibt ein Leben, der danach kommt. Aber wir müssen nicht nur warten, bis wir tot sind, um neues Leben da zu entdecken. Wir können das schon jetzt und wir sollen es sogar jetzt entdecken. Wir sollen da überlegen, wo sind die Herausforderungen jetzt in meinem Leben, in meiner Gesellschaft und wie gehen wir weiter, wie können wir das verändern?
Die österliche Hoffnung ist die, dass Gott selbst sich zu dem gestellt hat, der für ihn im Diesseits gestritten hat. Deshalb geht es immer auch um einen Aufstand im Leben, um Auferstehung im Leben.
Herzlich willkommen, Neuanfang!
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Michael Hollenbach, Neustart nach der Krise, wie Christen wieder auferstehen. Redaktion Leonore Kratz.
Nie zu spät für einen Neuanfang.